Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Es ist unser größtes und teuerstes Infrastrukturprojekt in Sachen Energiewende. Der Bau der 700 Kilometer langen Stromtrasse Südling vom Norden in den Süden. Nicht oberirdisch, sondern unterirdisch. So wollte es der Bürgerwille, ja, und dann auch die Politik. Und die Energiewende zu schaffen, müssen die Erdkabel aber bald verlegt werden. Doch noch immer sind so einige Fragen ungeklärt. Technische, wirtschaftliche und ökologische. An der TU Darmstadt wird unterdessen an einer optimalen Bodenumgebung für diese Erdkabel geforscht. Und das ist kein leichtes Unterfangen, hat unser Landeskorrespondent Ludger Fittgau erfahren.
Die große Kühlanlage im sogenannten Thermophysiklabor der Technischen Universität Darmstadt sorgt für eine frische Raumtemperatur. Auch wenn das Thermometer draußen im Sommer auf 40 Grad Celsius klettert. Der Geowissenschaftler Ingo Sass und sein Team testen hier die Leitfähigkeit von Böden, in die Stromkabel verlegt werden sollen. So wie die 700 Kilometer lange Stromleitung Südlink von der Küste bis nach Bayern. Professor Ingo Sass deutet auf einen relativ unscheinbaren Kasten, der aber für das Vorhaben sehr wichtig ist.
Das ist ein patentiertes Wärmeleitfähigkeitsmessgerät zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Böden, also nicht von Festgesteinen.
Politisch ist längst entschieden, die Kabel der Südlink-Stromtrasse sollen von den Windkraftanlagen an der Küste bis nach Bayern unter die Erde kommen. Doch wie das technisch am besten funktionieren kann und welche Böden für die Kabel überhaupt geeignet sind, das wird nun in der TU Darmstadt getestet.
Hier können wir eben ein Erdkabel im Betrieb simulieren unter Laborbedingungen, was wir häufig brauchen, um einfach Kennwerte zu bestimmen und die Messwerte, die wir draußen im Testfeld dann bestimmen, eben zu kalibrieren und in Modelle zu überführen.
Das Erdkabel-Testfeld, das die Laborergebnisse ergänzt, liegt einige Kilometer weiter westlich am Rande eines alten Militärflughafens. Während der Autofahrt dorthin erklärt Professor Ingo Sass, dass die Leitfähigkeit eines Stromkabels stark von der Temperatur im Boden abhängt.
Das heißt, wenn diese Kabel warm werden, können sie weniger Strom durchschicken. Und dann haben wir gesagt, ja, lasst uns doch mal schauen, ob nicht das System Kabel, eventuell Kabelschutzrohr, Bettungsbaustoff und Boden so genutzt werden kann, dass die Wärmeleitfähigkeit besser ist, damit die Temperatur im Betrieb sinkt.
Das heißt im Klartext, die Darmstädter Wissenschaftler wollen für die Stromkabel in der Erde eine optimale Umgebung finden, die das Kabel zum einen möglichst kühl hält und zum anderen die Kosten für den Bau der Stromtrassen wie den Südlink nicht durch die Decke schießen lässt. Ingo Sass.
Es ist auch ein ökonomisches Problem, weil jedwede Erdverlegung führt zu höheren Meter- oder Kilometerkosten als die meisten Arten der Freilandleitung.
Der Netzausbau ist nötig, weil wir immer noch, das vergessen manche, in Süddeutschland, vor allem in Süddeutschland, laufende Atomkraftwerke haben, die jetzt sukzessive vom Netz gehen. Und das ist richtig.
Sagt der Grünen-Politiker Tarek Al-Wazir. Er ist hessischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident des Landes.
Wir haben zusätzlich den Kohleausstieg und wir brauchen eine größere Vernetzung der unterschiedlichen Energieerzeuger, weil ein System von erneuerbaren Energien ist volatiler. Wir müssen das also besser vernetzen, um es stabil zu halten. Und gleichzeitig ist auch klar, dass wir große Verbrauchsschwerpunkte im Süden Deutschlands haben.
Ursprünglich sollte die Südlink-Trasse von der windreichen Küste auf großen Strommasten überirdisch gen Süden verlaufen. Das verhinderte aber eine Vielzahl von Bürgerinitiativen entlang der geplanten Trasse. Wirtschaftlich und technisch gesehen wäre an einigen Stellen, vor allem in den Mittelgebirgen, eine oberirdische Trassenführung sicherlich sinnvoller. So sieht es zumindest der Darmstädter Geowissenschaftler Ingo Sass auf der Fahrt zum Erdkabel-Testfeld.
Ich bin schon überzeugt davon, dass es durchaus sinnvolle Streckenabschnitte gibt, wo trotzdem Freilandleitungen technisch-ökonomisch sinnvoller wären als die Erdverlegung um jeden Preis.
Doch der Bürgerwille war stärker als die wissenschaftlichen Argumente und die hessische Landesregierung möchte die Entscheidung nicht mehr in Frage stellen, die Südlink-Kabel unter die Erde zu legen. Der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Es ist am Ende eine Entscheidung des Bundesgesetzgebers. So schlicht ist das Ganze. Wenn der Bund entscheidet, dass Erd zu verkabeln ist, und ich weise mal darauf hin, dass das ja gemacht wurde, um Widerstände, die es gab, zu minimieren, dann ist das an dieser Stelle eine Entscheidung, die jetzt dafür gesorgt hat, dass man 3 Jahre lang alles umgeplant hat. Wir müssen aber sehr deutlich sagen, dass aus meiner Sicht es wichtig ist, dass wir jetzt das, was wir als Gesellschaft insgesamt uns vorgenommen haben, nämlich aus der Atomkraft auszusteigen, aus der Kohle auszusteigen, die erneuerbaren Energien auszubauen, Versorgungssicherheit sicherzustellen, dass das am Ende auch bedeutet, dass wir das System umbauen müssen. Das wird nicht funktionieren, indem es keiner merkt.
Keiner merkt, damit meint der hessische Wirtschaftsminister auch die immensen Kosten und vor allem in der Bauphase auch Eingriffe in die Landschaft, die solch eine kilometerlange unterirdische Stromtrasse mit sich bringt. Ankunft am Erdkabeltestfeld auf dem alten Flughafen am Stadtrand von Darmstadt. Geowissenschaftler Ingo Sass zieht an einem armdicken Kabel, das auf einer meterhohen Holztrommel aufgewickelt ist. Dabei erklärt er, dass das Problem, Stromkabel unter die Erde zu bringen, die Wissenschaft schon ziemlich lange bewegt.
Also das Problem erdverlegter Kabel, ich fange mal ganz weit in der Vergangenheit an, geht auf einen berühmten Physiker zurück, das ist William Thomson, der später über seine Tätigkeit für die Royal Academy als Lord Kelvin geadelt wurde. Und Kelvin hat eben eine Linienquellentheorie aufgestellt, die in der, ich sag mal, in der ganzen Geothermieforschung und Wärmelehre von größter Bedeutung ist. Und da ging es um das frühindustrielle Problem. Überall gab es wilde, unisolierte Stromkabel. Es gab enorm viele Havarien, Brände, Todesfälle und so weiter. Und man hat sich gefragt, wie bringe ich das Kabel unter die Erde?
Diese Frage stellt sich am Testfeld der Technischen Universität Darmstadt heute auch Maximilian Eckhardt. Der junge Geowissenschaftler promoviert zu Baustoffen, die besonders geeignet sein könnten, um die Erdkabel etwa der Südlingtrasse kühl- und leitfähig zu halten. Das Testfeld sieht aus wie ein großer Gemüsegarten ohne Gemüse. Statt Kohlköpfen ragen an manchen Stellen Kabel aus der Erde. In der Anlage für die Erdkabeltests wurden verschiedene Bodenschichten angelegt. Maximilian Eckhardt untersucht vor allem verschiedene sogenannte Flüssigböden. Das sind natürliche Böden, die mit Sand und Zement angereichert werden und dann wie Flüssigbeton um die Stromkabel gegossen werden können.
Prinzipiell lässt sich sagen, dass die Wärmeleitfähigkeit des Flüssigbodens und des Sandbodens natürlich am höchsten ist. Generell Tonböden, lehmige Böden haben eher schlechtere Wärmeleitfähigkeiten und auch von den hydraulischen Eigenschaften sind der Flüssigboden selbstverständlich am geeignetsten, weil der entsprechend aufbereitet wurde und die Eigenschaften schon angepasst sind.
Aktuell wird deshalb darüber nachgedacht, den Erdaushub an der Südlingtrasse direkt vor Ort zu einem Flüssigboden weiterzuverarbeiten.
Und der Vorteil an den Flüssigböden ist, dass man eben den Boden aushubt, den man beim Ausheben des Kabelgrabens, der sowieso anfällt und der dann auf Deponien geschafft werden muss, dadurch entstehen Lagerungskosten, Entsorgungskosten, Transportkosten, dass man diesen Boden gegebenenfalls aufbereiten kann als Ausgangsmaterial zur Herstellung eines Flüssigbodens. Dadurch spart man in diesem Sinne natürlich Kosten.
Wie auch immer am Ende die Einbettung der Erdkabel aussieht, für Professor Ingo Sass muss die unterirdische Stromleitung so robust sein, dass eine aufwendige Sensorik zur Überwachung der Leitung überflüssig wird.
Wir können ja ein Institut für Ziegelforschung machen und die Dichtigkeit und Dauerhaftigkeit von Dachziegeln bestimmen. Aber wir kommen doch dann nicht mehr auf die Idee, das Dach dann noch dauernd zu monitoren. Und das ist eigentlich auch das Ziel unserer Arbeiten hier, dass wir hier einen ingenieurtechnischen Ansatz zur Planung und Realisierung unter der notwendigen Überwachung und auch Referenzierung bilden und dann aber doch die Kabeln, Trassen dem Betrieb überlassen können und nicht einem aufgepfropften Monitoring. Also wenn wir eine Kabeltrasse bauen in einem aus irgendeinem Grund sensitiven Gebiet, dann wissen wir in Zukunft vorher, mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist und auch zum Beispiel, wie ein Landwirt zu entschädigen ist.
So wie im hessischen Werra-Meißner-Kreis, in dem mehrere hundert Landwirte betroffen sein könnten. Nach den aktuellen Plänen sollen etwa 60 der insgesamt 700 Kilometer langen Trasse durch Hessen verlaufen. Rund 150 Einwendungen aus hessischen Kommunen wurden beim Erörterungstermin in diesem Sommer vorgetragen. Ob die Pläne also umgesetzt werden, ist noch offen. Aber Fakt ist heute schon, eine Trassenführung durch das Werratal ist besonders problematisch. Naturschutzbelange seien in diesem Gebiet noch nicht ausreichend geklärt, merkt der grüne hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir an. Möglicherweise kann man das Kabel durch einen Tunnel legen, wird diskutiert. Jetzt gehe es jedoch zunächst um die endgültige Festlegung der fachlich besten Erdkabeltrasse, so Tarek Al-Wazir.
Was Südlink angeht, da haben wir eine Planung gehabt, viel Arbeit, was die ursprünglich geplante Freileitung angeht. Dann hat sich der Bund dafür entschieden, Erd zu verkabeln. Dann wurde nach neuen Kriterien gesucht. Und ich habe immer gesagt, ich halte die Leitung grundsätzlich für nötig und ich bin bereit, konstruktiv mitzuarbeiten, wenn die fachlich beste Trasse gefunden wird. Und die fachlich beste Trasse ist nicht die, die nach Ländergrenzen schaut oder nach der Frage, wo ist der Widerstand besonders groß oder besonders klein oder wo sind gerade Landtagswahlen, sondern die fachlich beste Trasse ist die fachlich beste Trasse. Und in dieser Untersuchung, in dieser Diskussion mit der Bundesnetzagentur befinden wir uns gerade.
Am Ende entscheidet die Bundesnetzagentur, wo und wie die Südlink-Trasse konkret verlaufen wird, unter Berücksichtigung des nun angelaufenen Beteiligungsverfahrens. Mit Ergebnissen ist voraussichtlich in gut 4 Monaten zu rechnen.
Die fachlich beste Trasse. Mal schauen, wie teuer sie wird und was dann der Bürgerwille sagt.